HTW Campus Life.
Wusstet ihr, dass nur rund 30% der Führungspositionen in deutschen Kultureinrichtungen weiblich besetzt sind? Obwohl manche kulturbezogene Studiengänge bis zu 90% von Frauen studiert werden. Eigentlich paradox, oder?
Woher kommt diese Diskrepanz zwischen Frauen, die Kultur studieren, und Frauen, die später Kultur leiten? Welche Strukturen spielen eine Rolle? Und vor allem, was müsste sich ändern, damit echte Gleichberechtigung möglich wird? Willkommen zu Chefinnen Sache, dem Podcast über Frauen in Führung im Kulturmanagement. Produziert von Studierenden der HTW Saar im Rahmen des Dreiklang Campus Radios in der Rubrik Karriereklänge. Ich bin Charlotte Pfitzner und begleite euch durch die erste Folge. Wir sprechen darüber, warum uns das Thema Frauen in Führungspositionen alle betrifft und warum wir uns entschieden haben, eine ganze Podcast-Reihe daraus zu machen.
Wenn wir an Kultur denken, denken wir an Offenheit. Aber Kulturarbeit ist auch ein Bereich mit klaren Hierarchien. In der Intendanz, im Direktorium, im Kuratorium, in der Festivalleitung und im Kulturamt. Und hier zeigt sich ein Muster, das wir auch aus anderen Branchen kennen. Je höher die Position, desto geringer der Frauenanteil. Während viele Frauen in Kulturvermittlung, Kurspädagogik oder Projektmanagement tätig sind, sind Spitzenpositionen im Kulturbetrieb überwiegend männlich besetzt. Aber es tut sich auch etwas. Es gibt Förderprogramme, Mentoring und auch neue Führungsmodelle, die Chancen schaffen. Genau das wollen wir in dieser Reihe sichtbar machen. Im Gespräch mit Frauen, die Kultur leiten, gestalten und verändern.
Podcast. Chefinnen-Sache.
Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, wollen wir uns euch noch vorstellen. Ich sitze hier mit Clara, Geraldine, Bertie und Luik. Hallo in die Runde.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Wir haben diesen Podcast im Rahmen unseres Master-Wahlpflichtsfachs im Kulturmanagement entwickelt. Unser Ziel ist es, dass wir verstehen wollen, warum Frauen in Führungspositionen noch immer unterrepräsentiert sind und auch, was sich ändern müsste. Bevor wir starten, würde ich gerne eine kurze Vorstellungsrunde machen. Wer bist du und warum interessiert dich das Thema Frauen in Führung?
Ja, für mich, also ich bin Luik Lopez, ich bin 25 Jahre alt, genau. Wir sind im dritten Semester Kulturmanagement. Ich habe davor Theaterpädagogik studiert und habe eben auch viel in Filmproduktionen und oder auch an Theaterhäusern gearbeitet und gespielt. Und natürlich ist da auch immer in der Kultur das Thema Mann und Frau da so in dem Sinne. Ich würde sagen, ich habe eigentlich immer auch viel mit Frauen zusammengearbeitet und merke aber natürlich auch, dass trotzdem noch ein Thema in unserer Bubble ist, wie wir irgendwie diese Strukturen noch irgendwie ein bisschen aufbrechen wollen. Und bin jetzt auch gespannt, was wir mit unseren InterviewpartnerInnen, die wir dann in den späteren Folgen interviewen, so rausfinden an Wahrnehmungen aus unserer Kulturszene. Genau.
Ja, ich bin Geraldine Schäfer, bin 29 Jahre alt und studiere genau mit den anderen auch im dritten Semester Kulturmanagement zusammen. Und mich interessiert das Thema vor allem, weil wir im Studium echt viele Frauen sind. Und ich dann mich so ein bisschen frage, wo geht's für die danach so hin? Wir haben irgendwie schon oft gesagt bekommen, dass auch viele sich wieder so ein bisschen im Kulturbereich abwenden, was jetzt ja nicht unbedingt daran liegen muss. Ich meine, die Kultur ist auch einfach vielleicht nicht der bestbezahlteste Bereich, aber genau, trotzdem kann man ja nicht leugnen, dass eben gerade viele Führungspositionen immer noch männlich besetzt sind von Intendanten in den großen Häusern über, ja, vielleicht auch, weiß gar nicht, das ist jetzt das Erste, wo es mir einfällt, vielleicht auch gerade die hochgeschätzten oder die Positionen, die irgendwie heiß begehrt sind. Und einfach mal mit Frauen aus dem Bereich zu reden, ihre Erfahrungen dazu zu kriegen, vielleicht auch ein paar gute Tipps sich mitzunehmen, was denn so für den eigenen Weg hilfreich sein könnte. Ja, und einfach interessante Gespräche zu führen, ein bisschen was rauszufinden.
Ja, ich bin Clara Schwinn, Genau, 25 und ich glaube, mich interessiert es einfach, weil das so generell, also jetzt abgesehen von der Kulturbubble, einfach ja ein Riesenphänomen ist und ich glaube, dass einfach super wichtig ist, da immer wieder drüber zu sprechen und dann egal in welcher Bubble das ist so. Genau, und ich glaube, ich finde es ganz spannend, weil die Kultur ja irgendwas ist, wo man so ein bisschen auch für einstehen muss, gerade wenn man in der arbeitet, wie Geraldine gesagt hat, es wird schlecht bezahlt, oft leider. Und dass man dann irgendwie dafür sich einsteht und dass da auch irgendwie eine Qualität ist, die Frauen meiner Meinung jetzt persönlich häufig irgendwie nicht gelernt haben oder sich vielleicht nicht so richtig irgendwie ausdrücken können. Und dass dann die Gesichter von irgendwelchen Organisationen, ob es jetzt Festival ist oder irgendwelchen Häusern oder wie auch immer, häufig Männer sind oder dass diese, ja, dass die Person, die sich das ursprünglich mal getraut hat, irgendwie in dem Bereich was zu machen oder sich irgendwie zu engagieren oder sich zu positionieren. Und dass aber super viel von Frauen gearbeitet wird. So, und dass aber das Lob in Anführungszeichen oder wie gesagt das, was Standing irgendwie ist, dass das dann häufig noch bei den Männern liegt. Und das ist ja nicht nur in der Kultur so, aber ich glaube in der Kultur auch viel, weil es um so ein Vertreten von Positionen geht und wir das leider nicht so gelernt haben oder uns da nicht so wohlfühlen als Frauen. Das fände ich jetzt spannend. Genau, und freue mich auch einfach auf die Interviews.
Ich bin Merci Meyer oder Meyer und ja, also ich glaube, ich finde es auch spannend, dass wir jetzt uns auf unser Bereich quasi fokussieren, weil ich glaube, oft sehe ich auch Kultur als einen Raum, wo man was anderes experimentieren kann und irgendwie, wo man vielleicht ein bisschen mehr Macht hat oder haben kann, um neue Dynamiken zu schaffen. Und ich hatte die Chance, bei manche Arbeitsstelle zu erfahren, dass ich auch mit vielen Frauen unterwegs war und mit Frauen arbeiten konnte. Aber es stimmt ja auch, wie Geraldine gerade eben gesagt hat, dass oft Intendanten bei großen Häusern doch männlich sind. Und ich frage mich auch ein bisschen, warum und warum das auch vielleicht systematisch so gestaltet ist. Und ich bin gespannt auf die Interviews.
Okay, ich stelle mich auch noch kurz vor. Ich bin Charlotte Pfitzner, ich bin 24 Jahre alt, genau, studiere auch Kulturmanagement mit den anderen. Für mich ist das Thema auch so ein bisschen ein persönliches Thema, weil genau, ich mir auch vorstellen kann, später in eine Führungsposition zu gehen und das Ganze auch dann schon so, also in anderen Bereichen gemerkt hat, dass es halt ein Problem ist und jetzt auch, als ich mit dem Kulturmanagement angefangen habe, gemerkt habe, okay, das ist hier eigentlich nicht anders. Und genau, möchte das einfach ein bisschen hinterfragen und genau, interessiert mich einfach, wo da die Gründe liegen und was man vor allem auch ändern muss, damit es vielleicht irgendwann nicht mehr so ist und es auch dann Frauen wie mir zum Beispiel einfacher gemacht wird, eben in eine Führungsposition zu kommen. Danke an euch. Jede und jede von uns bringt eigene Erfahrung mit, zwei von Perspektiven, das haben wir jetzt gemerkt. Und genau diese persönlichen Perspektiven möchten wir eben auch mit in unsere Gespräche nehmen. Und dann auch mit den Expertinnen eben besprechen und auch sichtbar machen.
Wenn wir darüber sprechen, warum Frauen Führungsrollen manchmal zögerlicher annehmen, geht es nicht nur um äußere Strukturen, sondern auch um unsere sozialen Prägungen, die Rollenbilder, mit denen wir aufwachsen. Schon als Kinder lernen wir, was als typisch weiblich und typisch männlich gilt. Mädchen sollen zum Beispiel lernen, empathisch, hilfsbereit und angepasst zu sein, während Jungs selbstbewusst, durchsetzungsstark und führungsorientiert handeln sollen. Diese Prägungen wirken weiter. Auch in unserer Selbstwahrnehmung und in der Frage, ob wir uns selbst als Führungsposition sehen.
Genau, dann gebe ich jetzt die Frage direkt wieder an euch zurück, und zwar, wie das bei euch war, ob es bei euch in der Kindheit und Jugend etwas gab, was euer Verhältnis zu Verantwortung oder Führung im Allgemeinen geprägt hat. Könnt gerne einfach, wenn euch was einfällt, direkt raushauen.
Also ich glaube, bei mir, was mich so richtig stark geprägt hat, auch wenn es ein bisschen anekdotisch rüberkommen kann, ist immer so in dem Pausenhof. Also, dass ich beim Spielen immer mich so an der Seite ein bisschen gefühlt habe und dachte so, okay, die spielen jetzt irgendwelchen Spiele und die Männer oder die Jungs damals dann setzen die Regeln quasi und man muss es irgendwie folgen und auch wie sie das so räumlich irgendwie so benutzt haben, so, okay, jetzt spielen wir Fußball und dann Pausenhof ist halt für uns und die Mädels, ja, können da um die Ecke ein bisschen quatschen, so, aber ihr führt den Pausenhofspiel nicht quasi.
Ich habe jetzt auch am Anfang gar nicht gewusst, was ich sagen soll. Und jetzt, wo du deine so Kindheitsgeschichte erzählt hast, ich habe früher immer Bürgerbüro des Bürgermeisters gespielt. Also ich war nicht die Bürgermeisterin, ja, sondern ich war die Sekretärin vom Bürgermeister. Und das war mein Lieblingsspiel. Ich habe das echt jahrelang, also meine Schwester hat es dann zum Teil noch mitgespielt. Manchmal war sie der Bürgermeister.
Mit wem hast du das gespielt?
Mit meiner Schwester.
Okay.
Und dann war, also sie war ab und zu der Bürgermeister, aber irgendwann hatte die keine Lust drauf. Ich bin die Jüngste. Und dann habe ich alleine weitergespielt, aber ich war halt dann nicht die Führungsposition, sondern ich habe das, was ich kannte, sozusagen nachgespielt irgendwie, was man dann irgendwo durch Filme oder was auch immer mitbekommen hat oder drumherum. Und ich habe Telefonate angenommen, habe so ganz Sekretärinnen-Sachen gemacht und ich habe das, also, weiß nicht, habe ich Kaffee geholt, dann habe ich dem Bürgermeister, der dann auch nicht mehr da war, Kaffee gebracht. Und es fällt mir jetzt gerade auf, wie absurd das eigentlich ist, dass ich das gespielt habe. Mhm. Und ich meine, vielleicht habe ich das dann gespielt, weil ich nur diese Darstellung kannte und ich wusste nicht, was eine Bürgermeisterin macht, so, weil das Bild von einer Sekretärin ist natürlich irgendwie, und was die arbeitet, das ist so verankert, keine Ahnung, da weiß jedes Kind direkt, was es da spielen muss, also dass ich Kaffee holen muss, telefonieren muss und irgendwelche Dokumente kopiere, so, das habe ich gespielt. Aber so vielleicht diese Entscheidungssachen, die dann eine Bürgermeisterin irgendwie trifft, ich wusste ja nicht, was der da macht, deswegen habe ich das ja dann auch nie gespielt. Ich weiß gar nicht, was meine Schwester da gemacht hat, müsste ich sie mal fragen, aber ja, ich glaube, das habe ich da auf jeden Fall schon als Kind so in mir drin gehabt. Ganz komisch jetzt drüber nachzudenken, dass das mein Lieblingsspiel war.
Ich muss gerade dran denken, ich bin mit zwei Brüdern aufgewachsen und ich war schon, glaube ich, eher so ein draufgängerisches Kind und ich weiß, also ich muss gerade daran erinnern, dass ich im Kindergarten oft dann so quasi negatives Feedback dafür bekommen habe. Mhm. Also, dass ich quasi als Mädchen mich nicht so zu verhalten habe, dass ich irgendwie so krasse Spiele mache oder irgendwie oder so mich dreckig mache oder irgendwie so einfach laut bin irgendwie. Ich glaube, das hat mich wahrscheinlich nachhaltig dann auch irgendwie geprägt, dass ich mich jetzt öfter dann irgendwie, ja, mir nicht so viel zutraue dann, ja.
Ich würde sagen, irgendwie schaffe ich es gerade nicht, so ein krasses Beispiel aus der Kindheit zu droppen, deshalb habe ich jetzt nicht dazu gesagt, aber ich habe irgendwie...
Ja, bei dir ist ja auch andersrum wahrscheinlich.
Also bei mir ist ja klar, aber ich habe auch nicht so eine, würde ich auch nicht sagen, so eine krasse, in dem Sinne, Prägung da gehabt. Also klar, natürlich irgendwie von meinem Papa so, dass man immer so Erfolg mit nach Hause bringen kann, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt nur, weil ich ein Junge war, okay, sondern einfach, weil ich vielleicht auch Erstgeborener war und
ja,
okay, irgendwie auch einfach der Anspruch von meinen Eltern da so leistungsbedingt immer war. Und ich aber tatsächlich sagen würde so, dass ich in dem Kulturbereich, wenn ich dann da gearbeitet habe, eben auch viel einfach nur von Frauen eher abgeguckt oder mich orientieren durfte, so dementsprechend ja, finde ich es spannend, da nochmal eure Sicht noch drauf zu kriegen. Ich weiß nicht.
Ja, mir fällt ehrlich gesagt jetzt auch keine so schöne, oder was heißt schön, das sind ja keine schönen Geschichten, aber vielleicht keine so, nein, aber vielleicht so eine witzige Anekdote dazu ein. Es ist bei mir, glaube ich, auch jetzt nicht so konkret. Das Einzige, wo ich darüber nachdenke, ist, dass ich mich auf jeden Fall daran erinnere, dass meine Mutter ist Arzthelferin und dort war irgendwie immer klar, okay, die Arzthelferinnen, das muss man jetzt nicht gendern, waren wirklich nur Frauen ausschließlich, schon immer gewesen, also egal in welcher Arzt- oder Ärztinnenpraxis meine Mutter tätig war. Und ja, die Ärzte dann in der Regel auch männlich. Ich überlege gerade, ob meine Mutter auch mal eine Chefin hatte. Ich kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Und dass da halt irgendwie auch immer klar die Rollen verteilt waren, okay, ja, die Männer sind in den hohen Positionen, die irgendwie delegieren und ausführen und Arbeit abgeben. Und die Frauen ja, machen dann halt alles, was so drumherum anfällt. Und ja, das...
Assistieren so.
Genau, assistieren so, kriegen dafür natürlich dementsprechend auch oft vielleicht weniger Anerkennung. Jetzt gar nicht mal von dem Chef per se, aber vielleicht auch generell so von den PatientInnen, die kommen, ja, also die, ich weiß dann, zu Weihnachten gab es dann immer für den Chef irgendwie mal die großen Geschenke und dann irgendwie so kleine Süßigkeiten, was ja auch, ne, irgendwie trotzdem lieb ist, dass man dran gedacht hat, an allen was mitzubringen, aber es gab auf jeden Fall so vorgegebene Rollen, das fällt mir auf jeden Fall ein. Und das war wirklich, also konsequent nur Arbeitskolleginnen quasi, die dann diese Arbeit gemacht haben. Ich habe jetzt keine Referenz, wie es so in anderen Assistenzjobs sind, aber ich glaube, vom Gefühl her hat man da auch eher Frauen im Kopf.
Mhm. Ich musste auch gerade, also bei mir war es, glaube ich, auch Also meine nächste Frage wäre quasi gewesen, ob ihr weibliche Vorbilder hattet. Und ich hatte auch, hatte ich mit Clara auch schon das Gespräch. Aber das, also zum Beispiel meine, was mich, glaube ich, auch geprägt hat, also meine Familie einfach, also die Struktur, also dass meine Mutter war halt lange Hausfrau, also in Anführungszeichen nur Hausfrau. Und mein Papa war halt so der Führer der Familie, der halt das Geld mit nach Hause gebracht hat. Und ich glaube, dass das mich wahrscheinlich auch nachhaltig dann irgendwie beeinflusst hat, dass ich so auch lange Zeit dachte, okay, das ist die Rollenverteilung, die ich irgendwie, oder die ich kenne. Und das kann man, ich meine, das lässt sich ja, was zu Hause passiert, dann auch leicht auf den Beruf übertragen irgendwie. Genau, also ich hatte, glaube ich, auch zum Beispiel jetzt, also zum Stichpunkt Rollenbilder, keine wirklichen weiblichen Vorbilder. Ich hatte, glaube ich, eher so, sag ich mal, Negativvorbilder, wo ich mir einfach, also nicht Negativvorbilder, wo ich dachte, okay, so will ich es halt nicht machen. Und deswegen hat sich vielleicht bei mir so ein trotziges, okay, ich will später irgendwie eine Führungsposition entwickelt. Mhm. Genau, aber das wäre jetzt meine Frage an euch. Also vielleicht auch eher an die Frauen jetzt in der Runde, ob ihr auch weibliche Vorbilder hattet, explizit, wo ihr sagt, okay, das damals dachte ich, oh, das ist eine geile Frau und ich will auch mal später so sein.
Also früher habe ich nicht gecheckt, dass es überhaupt so ein Vorbild. Ich glaube, ich hätte mehrere Vorbilder, aber ich finde es spannend, weil das war, ich bin, als ich klein war, geritten. Und genau, also ich bin auf dem Land aufgewachsen und da waren wir, und das war im Dorf quasi, und dann waren wir mit meiner Schwester oft dort. Also wir haben auch super viel geholfen und so. Und da waren eigentlich nur Frauen. Und das ist schon, also das war schon eine harte Arbeit. Also sie sollten so von, keine Ahnung, 6 Uhr morgen früh bis sehr spät abends sich um die Pferde kümmern. Und das war auch sehr physisch und anstrengend. Und ich fand es immer sehr beeindruckend, dass sie das einfach nur alleine schaffen. Also es war so 2 Schwestern. Und die Frau, die das geleitet hat, hatte auch eine Freundin, und das war für unsere Schwester immer so, okay, sie kann alles ohne Mann machen und alles leiten. Und ich finde es krass, weil wir waren immer sehr beeindruckend, und jetzt kommt auch langsam so eine Strömung, dieses politische, also das Private ist ja auch politisch und so, und das ist, was uns schon als Kind irgendwie voll beeindruckt hat, ohne dass wir das verstehen, warum das so ungewöhnt ist oder so stark ist irgendwie. Ja, ich glaube, deswegen ist es im Nachhinein, was ich so...
Ja. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich hatte jetzt, mir fällt jetzt nicht ein konkretes Vorbild ein oder ein konkretes weibliches Vorbild. Ich glaube, das hat auch immer ein bisschen geschwankt, je nachdem, was ich dann gerade interessant fand als Kind. Ja, ich finde es irgendwie auch schwierig, weil genau wie Bertie auch gesagt hat, man war sich damals ja der Problematik vielleicht auch überhaupt nicht bewusst, und deshalb finde ich es zumindest mal für mich schwer, da dann mich dazu an konkrete Sachen zurückzuerinnern, weil mir es vielleicht gar nicht, weil ich es gar nicht so wahrgenommen habe und gedacht habe, ah cool, jetzt habe ich da mal ein weibliches Vorbild, hatte ich ja vorher noch gar nicht. Aber ja, genau, ich habe auf jeden Fall lange gebraucht, oder bin ja immer noch nicht ganz sicher, aber ich hatte auf jeden Fall auch keinen so, es gibt ja viele Kinder, die schon ganz früh eine ganz konkrete Vorstellung hatten. Das hat bei mir auf jeden Fall immer mal wieder geschwankt, was vielleicht ja auch damit zusammenhängen könnte, dass es keine so vielen weiblichen, also vielleicht gar nicht so viele Personen gab, mit denen ich mich da so richtig identifizieren konnte. Aber ob das jetzt wirklich daran lag, kann ich auch nicht mit Sicherheit sagen.
Also es ist bei mir zum Beispiel, also dieses Stichwort, dass es vielleicht auch einfach nicht so viele Frauen gab, zu denen man hochgucken konnte, sag ich mal, als wir Kinder waren. Also es ist bei mir zum Beispiel, als ich spiele Basketball, und also jetzt merke ich, also wenn ich zum Beispiel Mädels trainiere, die jung sind, die haben jetzt super viel weibliche Vorbilder, weil jetzt auch einfach Frauen, die Basketball spielen, in den Medien gezeigt werden. Und das hatte ich früher einfach gar nicht. Also ich hatte keine, also ich kannte, als ich Kind war, keine einzige Frau, die irgendwie hoch Basketball spielt. Und ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auf viele Bereiche übertragbar, dass einfach da die Frauen, die es vielleicht auch gab, dann medial nicht sichtbar gemacht worden, dass man dann auch einfach, oder es gab auch keine, dass man die einfach nicht gesehen hat und dann dementsprechend auch gar kein Vorbild haben konnte, vielleicht.
Also so, oder vielleicht, dass man, wenn man dann so weibliche Vorbilder hatte, dass man nicht auch mit dem Geschlecht verbunden hat. Also ich glaube zum Beispiel, in dem Moment habe ich mich nicht gedacht, so, boah, die ist voll stark, weil es eine Frau ist. Aber ich habe mir gedacht, diese Person ist so mutig. Ja. Und ich glaube, hätte ein Typ genau das Gleiche gemacht, hätte ich nicht gedacht, dass es so mutig ist. Ja, also ich glaube... Ja.
Also ich glaube, ich hatte auch auf jeden Fall dieses negativ in Anführungszeichen auf jeden Fall Vorbild, wo ich auch, also meine Mom hat gearbeitet, aber halt halbtags Und irgendwann hatte die zu mir gesagt, so, dass sie mit ihrem Gehalt auf jeden Fall nicht also ihre Kinder großziehen könnte, so wenn es den Papa jetzt nicht geben würde. Und ich habe das ganz früh, glaube ich, gecheckt, dass sie so abhängig in Anführungszeichen ist. Und jetzt war das bei uns zu Hause ein Thema so, dass da irgendwie eine Gefahr droht. Aber trotzdem habe ich da für mich da mitgenommen, ich möchte das nicht sein. Und hatte dann ganz früh irgendwie im Kopf, ich will auf jeden Fall auf eigenen Füßen stehen komplett und nicht von irgendeinem Mann abhängig sein. Und hatte dann so Karrierewünsche irgendwie. Und ich glaube, da hatte ich jetzt auch keine konkreten Vorbilder, was mir einfällt. Ich habe halt wirklich viel Film und sowas irgendwie einfach geschaut. Ich war super viel am Fernsehen gucken früher. Und da sind das immer so halbe Vorbilder, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, einer von meinen Filmen hieß dann The Wedding Planner. Also rückblickend auch ein bisschen kritisch. Aber im ersten Teil des Films ist die Frau halt auch irgendwie so super organisiert und ist halt voll die Boss-Bitch in Anführungszeichen und managt da ihren Alltag und ist ohne Mann so komplett irgendwie happy und hat ihren Alltag so. Und da hätte der Film aufhören können. Aber dann kommt natürlich irgendwie diese Männergeschichte wieder rein und am Ende ist er halt glücklich, weil sie mit dem zusammen ist, weil man braucht ja immer jemanden, der einen ergänzt. Haha. Aber ich glaube, das war so, wo ich mir da irgendwie so am Anfang, also anfangs des Filmes sozusagen gedacht habe, so, die hat so ein cooles Leben irgendwie, das will ich auch.
Ja. Mir ist noch gerade drauf eingefallen, weil du auch so sagst, dass sie da so die Hochzeit und alles drumherum organisiert, dass ich glaube, dass ja sowieso Frauen öfter zugeschrieben wird, dass sie so ein bisschen Organisationstalente sind und irgendwie alles Mögliche managen und für alles irgendwie eine Lösung finden. Ja, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich auf jeden Fall immer das Gefühl hatte, das muss ich irgendwie sein, wo ich das eigentlich gar nicht so mega gut kann. Also ich bin zum Beispiel niemand, der so einen komplett durchstrukturierten Tag hat, der dann irgendwie abgeklappert wird, sondern meistens verkalkuliere ich mich dann bei irgendwelchen Zeiten und dann passt hier was nicht, da was nicht und dann muss man so. Und dass das aber irgendwie immer so eine Vorstellung, glaube ich, war, wie mein Erwachsensein als Frau dann irgendwann wird, dass ich gedacht habe, dann ist das eben so. Also dann, genau, ist man so ein Organisationstalent und
ich frage mich gerade, weil, also ja, das stimmt ja, dass das zugeschrieben wird, aber ich frage mich, warum das nicht. Also das wird ja so negativ konnotiert, weißt du, das ist so, man ist dann als Frau talentiert und organisiert und managt zum Beispiel die Familie oder man ist ein Assistant irgendwo und man ist dann sowas gut und warum das nicht einfach, also es hätte ja auch einfach transferiert werden können zu, ich bin in der Führungsposition, ich kann super organisieren und managen, weißt du, aber der Schritt ist ja nicht passiert, sondern es wird dann quasi, das Narrativ war dann so genau gedeckelt, ja.
Ja, mir fällt, nee, weil ich habe genau das, gerade beim Zuhören dachte ich auch so, ja, spannend. Tatsächlich würde ich auch irgendwie, oder sagt man ja auch immer so, ja, Frauen sind multitaskingfähig, Männer sind nicht. Und im Endeffekt gibt's dann trotzdem irgendwie dieses Rollenbild, dass der Mann das am Ende dann doch irgendwie abwinken muss oder sonst was. Also ich frage mich gerade auch so, woher das kommt. Ja. Weil ja, tatsächlich schreibt man, und man merkt das, würde ich sogar auch sagen, in der Praxis, dass Männer dann vielleicht gar nicht so die guten Entscheidungen treffen und das so nehme ich es wahr, wenn ich Frauen als Chefinnen sozusagen vor mir stehen habe, dass da viel mehr Überblick besteht, als wenn ein Mann da ist. Also es ist spannend, dass es dann irgendwie sich doch nicht dann durchgesetzt hat.
Aber würdet ihr das Attribut Organisationstalent an der Führungsposition damit in Verbindung bringen? Oder würdet ihr dann eher auch sagen, dass es dann die Assistenz der Führungskraft, die gut organisieren muss? Weil das habe ich mich gerade gefragt, ob es dann, weil das wäre ja dann wieder so ein bisschen dieses, okay, das sind ja dann oft, wenn man davon ausgeht, dass Assistenzjobs irgendwie oft von Frauen übernommen werden, würde das ja fast schon wieder passen. Weil ich jetzt gerade für mich gedacht habe, ich glaube, wenn ich an eine Führungsposition denke, denke ich nämlich gar nicht erstmal jetzt direkt an Multitasking und irgendwie.
Ich würde aber sagen, dass eine Führungsposition auf jeden Fall ein Organisationstalent haben muss, um zu checken, was geht bei mir gerade hier überall ab. Ja. Also ich glaube nicht, dass es die ausführende Hand ist in dem Sinne und das wirklich alles durchplant so. Aber die Person ist so gut eingearbeitet und weiß oder kann, hat so eine Fähigkeit für Überblick, dass sie genau weiß, dass das passiert irgendwie da gerade, um dann irgendwie fundiert Entscheidungen treffen zu können überhaupt. Weil ich glaube, was eine Führungsposition halt ausmacht, sind irgendwie dieses Entscheidungstreffen und Überblick zu haben und irgendwie umzuverteilen auch so ein bisschen. Also so zu sagen, okay, du kannst das besonders gut, du kannst das besonders gut, deswegen machst du jetzt das. Und das hat für mich auch was mit Organisation zu tun, halt nur nicht in diesem klassischen Assistant-Organisation, wir machen jetzt hier den Termin A, B und C.
das wäre ja auch wieder, ganz kurz nachdenken, das wäre ja auch wieder ein Stereotyp zu sagen, quasi, okay, der, sag ich mal jetzt, Stereotyp, ein Mann ist in der Führungsposition und der hat keinen Plan, sag ich mal, oder ist jetzt nicht so das Organisationsleiter und dann steht auch eine Frau dahinter, die aber eigentlich alles organisiert und macht und so. Und der Mann kriegt aber die Credits so. Also ich finde, das sollte eigentlich im Idealfall so sein, dass die Person oben das auch hat irgendwie.
So, ich meinte jetzt auch nicht, dass sie das gar nicht hat, aber ich habe nur gerade gedacht, also so zumindest, ich finde das mit den Entscheidungen treffen, da bin ich auch voll dabei, das würde ich auch auf jeden Fall da sehen, aber so jetzt, ja, vielleicht so dieses klassische, man muss einen Überblick haben, also dieses Organisieren an sich, ja, ist schwierig, vielleicht so ein bisschen...
Wäre vielleicht auch zu einfach, das einfach so sagen zu können. Ja.
Aber würdest du sagen, Lotte, dass es gar nicht so ist? Also, weil ich weiß nicht, wie das auf Deutsch ist, aber es gibt schon so einen Satz, dass jeder hinter jeder Mann oder wichtiger Mann quasi so eine Frau sich steckt.
Also ich finde zum Beispiel, dass, also zum Beispiel in Familien, wenn wir jetzt im Familienkontext sind, also jetzt unabhängig von Arbeitskontext, finde ich das schon, also das ist ja oft so, dass dann irgendwie die Frau zum Beispiel ist, weil das war ja, ist ja auch ein ganz lange, geht ja bis in die Geschichte zurück, dass dann irgendwie der Mann das Geld verdient hat und die Frau kümmert sich dann um die ganzen Social Events und die ganzen Sachen. Also ich glaube da schon im Arbeitskontext, ich will jetzt nicht alle Männer, die in der Führungsposition absprechen, dass sie irgendwie ein Organisationstalent haben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie, es gibt, also ich weiß es nicht genau, vielleicht bin ich da auch alleine, aber...
Ich würde nur dort das ergänzen, also dieses so, das kommt aus der Geschichte und wurde dann, also von diesem familiären Umfeld in so ein Arbeitsumfeld reingebracht, weil früher ja auch nur Männer arbeiten durften. So, und dann wurde das Konstrukt sozusagen übernommen in die Arbeitswelt. Und dieses, der hinter jedem Mann steht eine Frau, glaube ich, bezieht sich sehr auch auf Care-Arbeit. Und dieses 40-Stunden-Modell kannst du ja nicht machen, wenn du nicht jemand hast, der dir zu Hause irgendwie den Alltag so schmeißt. Und ich glaube, das wird von der Arbeit, also von Familie in die Arbeitswelt so rein interpretiert und rübergetragen auch eigentlich komplett.
Aber ich finde trotzdem, dass es jetzt auch nicht super weit hergeholt ist, vielleicht davon auszugehen, dass sich das doch auch in den Arbeitsalltag überträgt. Ohne jetzt, wie du sagst, jedem in einer Führungsposition abzusprechen, dass er kein Organisationstalent hätte, aber ich bin mir sicher, dass es da auch irgendwie so ein paar Bereiche gibt, wo das einfach dann sich diese Vorstellungen und vielleicht auch diese, ich meine, wenn man es von daheim aus kennt, dann lernt man es ja auch vielleicht gar nicht anders und dann lernt man vielleicht ja auch nie richtig organisieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich das dann auch bei sowas bemerkbar macht.
Und ich glaube auch vielleicht, es gibt so ja einerseits, was macht eine gute Führungsstil oder was sollte bei Führung selbstverständlich sein? Und wie das wirklich ist, weil ich habe auch viele Strukturen kennengelernt, wo es immer einen Mann im Vorstand gibt oder gab, als Präsident oder als wirklich so Geschäftsführer. Und die hatten teilweise manchmal wirklich keinen Plan. Und das ist noch heute zu Tag. Also es war vor ein paar Jahren. Und ich glaube, vielleicht ist es auch ein bisschen so, ja, Organisation ist vielleicht eine Fähigkeit für Führungs-, aber ich glaube, für Führungspositionen ist auch ein bisschen diese Risiko annehmen, auch so eine Seite davon. Und ich glaube, also ich meine, auch laut Studien und so ist es schon so, dass Männer oft mehr risikobereit sind. Und ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, wenn man so, was man auch betrachtet.
Ich glaube, da spielt auch mit dem Risiko auch das Thema Rationalität, glaube ich, was auch so ein bisschen, weil ich musste eben dran denken, in dem Sinne, dass so, keine Ahnung, dass Führungsposition in dem Sinne, vielleicht auch, also, oder was ich sagen würde, was eine gute Führungsposition ausmacht, ist jemand, der Aufgaben abgeben kann. Und da ist halt die Frage mit dem Organisationstalent in dem Sinne, also wenn wir sagen, dass das da irgendwie drin steckt sozusagen, dass die Person, die Führungskraft ist, halt immer wieder abgibt und vielleicht dann auch gar nicht so viel Notion an den Tag legt, aber es ist mehr so, wie verkauft man sich und an wen schafft man es abzugeben und in dem Fall dann vielleicht dann an die Frauen, die einen, die für einen arbeiten oder sowas und dass das irgendwie das so eine problematische Struktur irgendwie aufbaut, wisst ihr?
Ich würde gerne noch zu der Rationalität was sagen. Ja. Nicht, dass wir das so, also gar nicht irgendwie so, weil ich wusste nicht genau, was du dazu meinst, du hast es nicht jetzt ausgeführt, aber dass Rationalität oft was zu ist, was Männern zugeschrieben wird im Vergleich dazu Frauen, diese Emotionalität, früher Hysterie so irgendwie, das war ja der Gedanke und dass das vermeintlich männliche und weibliche Eigenschaften sind, die es aber ja gar nicht so sind. Also
aber da ja auch gesellschaftlich geprägt in dem Sinne, ne? Also ist genau, wie wir das gesagt haben mit dem, das wird Frauen, das wird Männern zugeschrieben, ist ja genau so, dass ich, dass es schon ja auch so irgendwie uns reingesetzt wird, dass wir Männer nicht emotional genug sind und so weiter und dass wir, also weißt du, was ich meine?
Aber das ist ja das genau, ist ja schon auch, ich meine, nur weil, also es existieren ja quasi irgendwelche Stereotype, zum Beispiel so hat sich ein Mann zu verhalten und so hat sich eine Frau zu verhalten und klar ist nicht jede Frau emotional und so, aber es stimmt ja schon, dass wenn man irgendwie so aufwächst, dass man sich ja auch vielleicht anpasst, weißt du, so, also dass dann das kann ja schon sein, dass dann irgendwie einer Führungsposition zugeschrieben wird, okay, die muss rational sein. Oder, keine Ahnung, jetzt dieses Stichwort Rationalität oder irgendwie Ahnung, was auch immer. Aber weil irgendwie Jungs das mehr beigebracht wird irgendwie. Also das kann man ja so oder so sehen. Also jetzt
ist aber auch so eine Sache, wie definiert man Führung? Also sagt man, dass Rationalität auf jeden Fall was ist, was eine Führung ausmacht und dagegen darf keine Emotionalität herrschen.
Ja.
Also ich finde zum Beispiel, dass man durch Emotionen auch ja irgendwie Entscheidungen treffen kann und dass das so verteufelt wird, dass es was Emotionales irgendwie gibt, ist ja total verkehrt. Und dass das keinen Platz in so einer Führungsposition auch hat. Natürlich, wenn es jetzt um irgendwelche so Entscheidungen also geht, dann will man gerade in so einem wirtschaftlichen Unternehmen ja auch häufig irgendwie das wirtschaftliche Interesse vertreten. Aber wie wäre es denn, wenn man manchmal ein bisschen emotionaler wäre und vielleicht an das Soziale dann zum Beispiel denken würde, würde die Welt ganz anders aussehen. Also, dass man das nicht irgendwie so sieht, als dass es so gegeben, wisst ihr, wie ich meine?
Dass man irgendwie auch vielleicht dann probiert, andere Wege einzuschlagen.
Und dass das nicht so verteufelt wird, also dass nicht Emotionalität als schlecht gilt. Oder auch dieses mit Frauen sind natürlich auch durch ihren Zyklus zum Beispiel ja ganz anderen Hormonen aus, also irgendwie ausgeliefert fast schon so ein bisschen. Und dass man das aber nicht als Schwäche sieht, sondern so sagt, okay, das macht einen ja einfach irgendwie aus. So, und das gehört irgendwie zu einem dazu und das macht einen aber nicht schwach. Und dann, dass diese Emotionalität und das irgendwie mitgenommen wird in seinem Alltag und nicht irgendwie.
Zumal Männern bei dieser Rationalität ja auch oft trotzdem noch bestimmte Emotionen zugestanden werden. Also es ist ja irgendwie dieses, Männer haben ja oft gerade Emotionen wie Wut oder solche Sachen viel stärker als Frauen, die das dann ja auch oft eher unterdrücken und denken, sie dürften nicht wütend sein. Und trotzdem heißt es ja da dann auch irgendwie, das ist rational. Also ich finde, das widerspricht ja schon so ein bisschen diesem Grundgedanken, dass, dass ich das auch gegenseitig ausschließen würde. Ich glaube, das ist einfach so ein Trugschluss, dass das eine rational ist und das andere nicht. Und ich glaube auch, man kann gute Entscheidungen treffen, die man kann ja seine Emotionen auch gar nicht komplett abschalten. Also ich glaube, das ist vielleicht auch irgendwie so ein bisschen ein Fehlgedanke dahinter. Du kannst ja nicht sagen, man muss halt dann irgendwie die Kompetenz haben, trotzdem gute Entscheidungen zu treffen, egal wie die Entscheidungen dann aussehen.
Und ich finde, man sollte sie nicht zurückstellen, weil das ja auch im Menschsein irgendwie dazugehört. Also wenn ich jetzt keine Emotionalität bei einer Entscheidung dabei hätte, was wäre das für eine Entscheidung irgendwie? Also
ja, jetzt philosophieren wir schon über die Charakteristika von der Führungsposition. Aber ich meine, das ist ja auch ein Ansatz, dass man sagt, wir müssen einfach den Begriff Führung vielleicht nochmal irgendwie neu definieren. Und dann ergibt sich das eh, oder löst sich dieser Konflikt aus von wegen, Männer sind eher geeignet, Frauen sind mehr geeignet. Genau, um das jetzt so ein bisschen nochmal aufzufangen, da würde ich gerne ein bisschen über Hürden und Chancen sprechen. Und zwar gibt es da auch einen Begriff, der oft fällt, vielleicht habt ihr das auch schon gehört, und zwar das Imposter-Syndrom. Ich habe das auch auf Social Media ein bisschen getrennt, genau. Also das Gefühl, dass man eigentlich nicht kompetent genug ist. Es gibt also Studien, dass zum Beispiel sich Männer oft auch auf Stellen bewerben, wenn sie nicht alle Anforderungen erfüllen und Frauen hingegen warten eher, bis sie sich wirklich, wirklich sicher fühlen. Und genau, das nennt man auch Confidence Gap. Also jetzt diese beiden Begriffe, Imposter-Syndrom und Confidence Gap. Und da würde ich euch jetzt auch gerne gerade mal fragen, also alle auch, Loic und auch die Mädels, ob ihr schon mal genau erlebt habt, dass ihr euch mal mehr oder weniger qualifiziert gefühlt habt als vielleicht eine männliche oder weibliche Mitbewerberin. Genau, würde ich mich freuen, wenn der kurz was zu was sagt.
Ja, also mir fällt dazu jetzt direkt was ein, aber tatsächlich leider oft Thematik in dem Sinne, dass ich eher das Gefühl habe, dass ich manchmal wegen meinem Alter das Gefühl habe, dass ich vielleicht zu jung bin, um eine Führung. Also ich verstehe dieses sich unterschätzen, sozusagen kann ich nachvollziehen. Sehe auch, dass es vielleicht was mit dem Geschlecht zu tun hat, dass ich manchmal dann schon noch denke, so, oh ja, könnte ich machen. Und dann bin ich aber so ja, vielleicht bin ich aber jetzt noch zu jung, um mich für so eine Position zu bewerben sozusagen. Aber der Grundinstinkt ist, das könnte ich machen. Also ja, vielleicht gibt es auch dann.
Ich glaube, bei mir hat sich das auch so ein bisschen gewandelt mit dem Erfahrungen sammeln, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt älter werden, aber halt so irgendwie ein Studium abgeschlossen zu haben und so oder irgendwie schon Arbeitserfahrung zu haben und dann so. Aber ich weiß, dass ich das früher auch total unrealistisch fand und mir diesem Syndrom in Anführungszeichen bewusst bin und deswegen mehr Mut habe, mich auf Dinge zu bewerben oder zu sagen, ah, nee, das könnte ich auch. Also ich glaube, dieses Wissen darüber, dass es das gibt, so, lässt mich mehr nochmal auf meine eigenen Kompetenzen so zurückgreifen und mich so selber dran erinnern und ein bisschen pushen und so sagen, ah ja, nee, kann ich doch auch so und keine Ahnung. Oder eher zu sagen, naja, die anderen, die sich da bewerben, können es vielleicht auch nicht. Also nach unten vergleichen, so ein bisschen vielleicht auch und zu sagen so, hey, wir kochen alle nur mit Wasser so. Und das so ein bisschen, ja, einfach dieses Verstehen, dass das so ist und dass auch vielleicht irgendwie dieser Ärger darüber, dass das Männer einfach auch machen. So, dass das einem Kraft gibt und sagen, nee, komm, kann ich, so, schaffe ich auch.
Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt, glaube ich, nicht so dieses direkte, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Konkurrenzdenken gegenüber Männern, dass ich irgendwie mich dort vergleiche oder denke, ich bin jetzt, oh, das macht jetzt aber irgendein Mann besser. Also dieses prinzipielle Gefühl von, oh, irgendwie mache ich das gerade richtig, habe ich da irgendwie überhaupt die Qualifikation zu, kriege ich das irgendwie hin, das kenne ich schon auch bis zu so einem gewissen Grad. So eine gewisse Unsicherheit, die damit einhergeht und vielleicht auch ein bisschen dieses, da nicht so unbedingt einstehen können. Also ich glaube, das ist was, was mit Sicherheit mit Erfahrung, wie Clara auch schon gesagt hat, bestimmt auch nochmal besser wird, weil man dann vielleicht auch merkt, man kriegt es irgendwie doch immer hin und dann kann man auch dafür einstehen, was man macht oder kann irgendwie sich auch mal gegen eine andere Stimme stellen und sagen, ich würde es aber jetzt tatsächlich irgendwie lieber so machen. Ja, aber ich weiß nicht genau, woher das kommt, ob das auch systemisch irgendwie irgendwelche die Gründe irgendwie im System liegen oder wie ich aufgewachsen bin, wie ich sozialisiert wurde, aber so ein generelles Gefühl von, oh, ich bin dem hier gerade eigentlich gar nicht so richtig gewachsen, habe ich auf jeden Fall, ja, glaube ich schon so, zieht sich auf jeden Fall so durch mein ganzes Leben an, ja. Immer mal wieder an irgendwelchen Stellen, wo man so denkt, oh.
Also mir fällt gerade auf jeden Fall ein, dass ich aber schon sagen würde, dass mir schon klar gesagt wurde, immer so, Confidence is key in dem Sinne. Also dass schon ein gewisses Selbstüberschätzen auch dazugehört, um einen Job zu kriegen. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich sozusagen jetzt ein Junge oder ein Mann bin, so in dem Sinne. Aber es ist schon etwas, was ich für mich gelernt habe, zu sagen, so okay, ich gehe da rein und auch viel da an mir gearbeitet habe, so in so einem professionellen Kontext, vielleicht auch mal so mehr von mir zu sagen, als ist, oder so ein bisschen selbstsicher sozusagen zu sein, als ich jetzt vielleicht denke, wenn ich mich darauf bewerbe oder so. Aber so in dem eigentlichen Bewerbungsgespräch habe ich es immer so ganz souverän, irgendwie mich zu präsentieren. Auch wenn ich vielleicht nur so 90% hinter den klaren Aussagen stehe. Aber einfach, weil ich gelernt habe, so okay, zweifelhafte Antworten oder so werden halt direkt irgendwie bestraft oder ja, als Minus gegelten, obwohl es ja eigentlich auch dazu gehört, finde ich, dass man nicht überall 100% positioniert sein kann, sondern halt so, ja, abhängig von der Entscheidung, also dass man irgendwie ganz klar sagt, so ja, ich bin 100% dafür qualifiziert oder jetzt sagen wir meine Hauptrolle im Theater, so ich traue es mir zu, Kopf von einem sechsköpfigen Ensemble zu sein, so die Frage wurde mir gestellt und ich habe gesagt, so ja, safe mit der Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, so, aber also ich habe lange auf der Bühne gearbeitet, also sozusagen gespielt als Hauptrolle, so, aber jetzt nicht für 5 Leute da die Führung übernommen und dann auch bei der Aufgabe gemerkt, okay, das ist schon eine Herausforderung, jetzt irgendwie ein Ensemble zu tragen in dem Sinne und eher mit der Erfahrung darin reingewachsen bin, als dass ich tatsächlich die Qualifikation davor hatte oder also ja, hätte ich ehrlich sein sollen, hätte ich gesagt, okay, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich traue es mir zu, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass ich es dass ich 100% nicht hätte scheitern können.
Das finde ich irgendwie total verrückt, weil ich mir gerade gedacht habe, also weil du ja am Anfang gesagt hast, dir wurde eingetrichtert, Confidence is key. Und theoretisch ist ja aber Selbstbewusstsein gar nicht dieses Selbstüberschätzen oder dieses in dem Moment zu sagen, ja klar, kann ich das alles. Mhm. Sondern es wäre ja eigentlich eher zu sagen, nee, ganz ehrlich gesagt, also sich so selbstbewusst zu sein, dass man sich vielleicht auch das nicht zutraut. Irgendwie finde ich witzig, dass das... aber ja, also ich verstehe, wo das herkommt. Ich glaube, man verwechselt das auch Selbstbewusstsein schnell mit diesem, okay, ich muss jetzt einfach irgendwie mich so darstellen, als wäre ich so unantastbar und als würde ich irgendwie alles können. Aber ich finde, also ich probiere auch immer selbstbewusst so durchs Leben zu gehen und habe auch, glaube ich, Selbstbewusstsein in den Sachen, wo ich halt irgendwie einfach weiß, dass ich das kann. Mhm. Aber genauso dieses... dann irgendwie in Bereichen, wo man noch keine Erfahrung hat und vielleicht dementsprechend auch noch auf keine Erfahrung zurückgreifen kann, die einem Selbstbewusstsein geben würden, finde ich es auf jeden Fall super schwierig, da dann einfach davon ausgehen, dass ich das alles schaffe. Ich wäre tendenziell, glaube ich, auch eher jemand, der sagen würde, ich probiere es gern mal. Aber ich glaube, ich würde währenddessen halt auch vielleicht irgendwie oft noch mehr zweifeln, als vielleicht dann irgendwie nötig.
Und es ist auch so dieses Probieren, also so, ich finde, an sich ist es schon so, ja, ich probiere mal und sich ein bisschen so klein machen. Ich weiß nicht, wie viel Praktikum ich gemacht habe und selber da haben mir manchmal so, also die Leitung hat mir auch manchmal schon gesagt, so, ja, aber hör mal auf, jetzt Praktikum zu machen. Du kannst es doch auch einfach machen. Also du kannst einfach Werkstudentenstelle haben oder so. Und ich wurde dann immer von außen gepusht, jetzt mach das wirklich, also so, du musst nicht immer ein bisschen so dran tasten und Stück für Stück ein bisschen dich hocharbeiten. Dieses Probieren, ja, ich glaube, es ist eher so, man probiert und man sagt das auch, dass man gerade probiert, also so.
Ja, vor allem also dieses Probieren, wenn man sich das richtig machen halt nicht zutraut.
Ja,
also
das, ja, ja, genau.
Ja, das ist ja genau das. Ja.
Und vielleicht auch manchmal in so einer... sich so ein bisschen damit vielleicht auch schützen, weil man irgendwie weiß, okay, wenn man es jetzt, vielleicht innerhalb von einem Praktikum macht, dann hat man vielleicht auch weniger Verantwortung oder vielleicht auch irgendwie mehr die Erlaubnis, mal einen Fehler zu machen, statt zu sagen, okay, das ist jetzt mein Job, mein Werkstudentenjob, da muss ich jetzt irgendwie halt abliefern und da muss ich meine Sachen gut machen und beim Praktikum ist ja vielleicht irgendwie immer so ein bisschen dieses, hey, man kriegt noch alles erst gezeigt und guck mal und wenn man da vielleicht, also dass das vielleicht auch so ein Schutzmechanismus oft ist, dass man dem so ein bisschen ausweicht, könnte ich mir auch.
Aber würdet ihr sagen, vielleicht weil uns auch Fehler denn weniger wie heißt es, erlaubt sind?
Ja. Schon auch sagen, dass das eine Frau ja eigentlich eingetrichtert wird oder einem Mädchen eigentlich eingetrichtert wird, dass man ja nicht auffallen so groß irgendwie sollte oder also was heißt auffallen sollte, aber dass Fehler für Frauen auf jeden Fall irgendwie größer sind. Also ich meine, ich weiß es nicht, weil ich bin kein Mann so.
Oder vielleicht, dass gesagt wird, Männer machen keine Fehler, ist das vielleicht sogar noch.
Nee, das ist gar nicht so, aber ich glaube einfach dieses Scheitern sozusagen für eine Frau muss sich ja immer irgendwie ihren Platz so ein bisschen erkämpfen.
Ja.
So. Und wenn du dann deinen Platz erkämpft hast, willst du ja nicht irgendwie den verlieren. Mhm. Und Männer haben den Platz. Die haben nie Angst, irgendwie was zu verlieren, weil du hast den einfach, weil du ein Mann bist schon an sich irgendwie. Du hast diesen Raum um dich herum so und irgendwie wird mit dem Selbstverständnis auch erzogen, dass dir der gehört. Keine Ahnung, wieso ist so.
Ja.
Also gibt's ja keine richtige Begründung dafür. Und bei Frauen ist es so, du musst dir diesen Raum irgendwie erkämpfen und wenn du dir irgendwas erkämpft hast, heißt du kannst es ja auch wieder verlieren. So. Und dann sind Fehler halt irgendwie viel, viel schlimmer.
Ja.
Und ich glaube, mir wurde, ich mach kurz noch meinen Gedanken fertig, aber auch als Kind, und ich meine, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht schlecht über meine Mom reden, aber so auch so beigebracht, lieber tief stapeln. Also mach mal lieber irgendwie, schwächst mal ein bisschen ab und dann kannst du ja trotzdem gut sein später, aber besser so rum als andersrum.
Ja.
So irgendwie. Und ich überlege jetzt, ob es mir konkret so gesagt hat, aber ich bin mir sehr sicher, dass wenn ich mal irgendwie gesagt, heimgekommen bin und war so, boah, die Arbeit war jetzt richtig gut, dann war er so, boah, Hans Großmar kommt an diesen Ort, kennt ihr das Sprichwort? So, nee, das ist jetzt nicht so. Also sei mal nicht so überzeugt von dir selber vielleicht eher und das so ein bisschen abgenommen wurde.
Ich muss da direkt auch drin denken, an dieses typische Elternschaft-Problem, dass Müttern viel schneller nachgesagt wird, dass sie irgendwie eine schlechte Mutter sind. Egal, also wenn sie mal irgendwie einen Abend mit Freundinnen irgendwie unterwegs sind und das Kind beim Vater lassen oder so, dass dann viel, viel schneller so ein Stigma von oh, schlechte Mutter entsteht, während Väter ja oft für absolut Kleinigkeiten irgendwie hochgelobt werden und es irgendwie heißt, oh, guck mal, wie cool der geht mit dem Kind spazieren oder sowas, wo so Sachen selbstverständlich sind. Und ich finde, das passt auch voll in dieses Ding von, die haben halt ihren festen Platz und die Gesellschaft ist vielleicht auch fein damit, dass die da jetzt vielleicht auch gar nicht groß irgendwas reißen müssen, weil sie es einfach automatisch sind, Väter, gute Väter auch, das wird erstmal angenommen und dann machen sie irgendwie andere Sachen und stapeln oder steigen eher auf, als dass man sagen würde, oh, okay, jetzt ist aber irgendwie schwierig. Und ich glaube, vielleicht bei, ja, ist das vielleicht irgendwie bei Berufen auch so, dass man dort, wie Clara sagt, vielleicht eher
schneller ja. was verlieren kann
als genau, Frau. Genau, was kommst in den Raum so irgendwie und wenn da vielleicht sogar schon mehr Männer drin sind, weil die da irgendwie schon länger arbeiten und dann hast du das Gefühl, geil, ich danke, dass ich hier sein darf, so in Anführungszeichen. Ja. Und dann willst du nichts falsch sagen. Ja. So kein Wunder, dass du nicht sagst, ich bewerbe mich auf den nächsten Posten, so nach oben. Ja. Und wenn Mann da reinkommt, dann ist es nicht so oh, geil, dass ich danke, dass ich den Job haben darf. Vielleicht auch, aber es ist schon mit so einem anderen Selbstverständnis, glaube ich. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie Männer fühlen. Aber manchmal geben sie mir das Gefühl, dass es für sie nicht so ist.
Habt ihr das, also ich kenne das auf jeden Fall super stark von mir, habt ihr das auch, dass wenn ich so ein Lob kriege für was ich mache, dass ich das super schwer annehmen kann? Also dieses, dass ich dann lieber irgendwie, aber innerlich gar nicht. Es ist so, innerlich bin ich dann auch, kann ich irgendwie stolz auf mich sein und denke, oh, finde ich auch, dass ich das gut gemacht habe. Aber zu jemandem zu sagen, ja, stimmt, ich finde, ich habe das auch gut gemacht, kommt mir so selten über Lippen. Es ist eher dann dieses, ich probiere das dann zu rechtfertigen und sage so, ach ja, es war irgendwie auch, war ja gar nicht so schwer oder so, also das zu relativieren, eine Leistung, obwohl ich mir eigentlich bewusst bin, dass ich das jetzt auch irgendwie ganz cool finde, dass ich das irgendwie so gemacht habe oder dass ich da irgendwie zufrieden mit bin. Aber ich finde, ich kann es nicht, fast ist es, als könnte ich es nicht aussprechen, sozusagen. Also so.
Dann nimmst du ja Raum und fällst auf.
Genau. Und dann, was ist, wenn ich es beim nächsten Mal dann irgendwie doch nicht mehr gut mache? Ich weiß es nicht. Also so, das fällt mir auf jeden Fall total schwer.
Ja, um das Ganze auch nochmal abzurunden. Also ich glaube, das hat ja auch, was Loïc gesagt wurde, sag ich mal, was vielleicht auch mehr Frauen gesagt werden müsse oder jungen Mädchen, vielleicht dieses Confidence is key. Also ich hatte auch mal einen Vortrag gehört zum Thema auch Frauen in Führung, aber im Sportkontext. Und da hat die Referentin, die halt Leiterin der Hamburger Sportjugend war und auch sich da so hochgearbeitet hat und die hat auch gesagt, ja, fake it till you make it, also das ist einfach, dass sie das mehr jungen Mädchen und jungen Frauen sagen würde, ja, einfach das, was halt jungen Männern gesagt wird, aber einfach, ja, einfach einfach faken, bis man halt die Confidence hat, wirklich so und das
Den Satz habe ich auch im Studium gehört, in meinem ersten und seitdem habe ich auch dieses ja, stimmt eigentlich, komm, machen wir jetzt einfach mal, alle machen es doch so.
Das ist auch so ein Zwischenfazit, was wir vielleicht für uns ziehen können und was man dann auch vielleicht dann mit den ExpertInnen nochmal besprechen kann. Genau, damit würden wir auch schon quasi zum Ende kommen. Und zwar werden wir in den kommenden Folgen werden wir mit inspirierenden Frauen aus dem Kulturmanagement sprechen und genau solche Themen, die wir jetzt gerade hatten, besprechen und erfragen und vielleicht auch noch neue Impulse bekommen. Und genau, und nochmal ein kurzes Statement von jedem von euch hätte ich gerne, was ihr euch von den Interviews erhofft oder worauf ihr euch besonders freut, genau, bevor wir dann zum Ende kommen.
Ja, also ich glaube, ich freue mich an sich einfach auch mit einer Führungsposition zu sprechen und ein bisschen so Input zu kriegen, wie der Weg dorthin war in dem Sinne und was es für Einflüsse gab. Und freue mich natürlich immer, was Neues zu lernen in dem Sinne und Inspiration zu finden, auch vielleicht auch Kraft aus den Gesprächen zu finden, dass es klappt. Also klar, ich spreche jetzt als Mann so, aber sozusagen, ich würde sagen, für uns alle ist es nicht leicht, so seinen Platz zu finden, so in der Gesellschaft wird gesagt oder da oben, wie man so schön sagt. und ich glaube auch, egal von welchem Geschlecht, das ist irgendwie auch immer gut, da nochmal einen Input zu kriegen und zu merken, dass es auch möglich ist und dass es verschiedene Wege gibt und ich bin mir sicher, dass wir über die drei Interviews jetzt auch drei verschiedene Lebensläufe mitkriegen werden und bestimmt dann in unserer Abschlussfolge, die dann auch kommt, merken werden, dass es dann doch verschiedene ganz verschiedene Wege gibt, die nach oben führen in dem Sinne.
Ja, also ich finde auch, oder ich freue mich auf jeden Fall auch darauf, einfach generell mal mit Leuten zu sprechen, die quasi aus der Branche kommen, die wir jetzt auch studieren, wie deren Weg war, jetzt erstmal ganz unabhängig von ihrem Geschlecht, und finde das auch einfach echt interessant. Bin da sehr gespannt, was da so bei rumkommt. Und erhoffe mir natürlich irgendwie so ein bisschen vielleicht eine Perspektive aus der Praxis zu hören, die dann vielleicht im besten Fall ja auch ein bisschen Hoffnung machen könnte. Es kann ja auch sein, dass im Kulturbereich irgendwie ein bisschen progressiver schon abläuft. Es kann ja vielleicht sein, dass es dort schon gute Konzepte, gute Strukturen gibt, die irgendwie Frauen auch mehr Teilhabe ermöglichen, vielleicht auch in Führungspositionen. Vielleicht gibt es ein paar interessante Gedanken zu dem Thema, ja, warum sind manche Jobs aber immer noch Männern vorbehalten? Vielleicht kriegt man da Input, den man selbst noch so nicht hatte, wo man selber vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht hat. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und genau, ich glaube auch vielleicht einfach so ein paar gute Learnings, die Frauen in ihrem Weg schon gemacht haben. Vielleicht ein paar Fehler, die man dann vermeiden kann auf seinem eigenen Weg. Genau, da bin ich gespannt.
Ich bin darauf gespannt, auch abhängig vom Geschlecht die Geschichten zu hören, weil ich das auch voll wichtig finde, nicht nur unabhängig vom Geschlecht irgendwie den Weg nach oben in Anführungszeichen oder die Führungsposition, sondern wirklich genau, wie ist das aus einer weiblichen Perspektive möglich. Und ja, freue mich einfach aufs Gespräch, wie ihr es auch schon jetzt gesagt habt. Ich denke, wo ich noch ein bisschen Respekt in Anführungszeichen für habe, ist so Offenheit, weil ich meine, wir können jetzt untereinander super gut quatschen. Ich weiß nicht, wie tief man irgendwie in die Gespräche vielleicht reinkommt mit Menschen, die man nicht kennt, wo man auch so eine Hierarchie wieder irgendwie hat, ne, von Studierender zu Führungsposition. Deswegen bin ich einfach auch mal gespannt, was wir da für uns dann im Endeffekt wirklich auch rausziehen können.
Ja, ich bin auch gespannt, was rauskommen wird. Ist irgendwie auch spannend, glaube ich, in diese Struktur zu kommen. Ich glaube, also ich bin auch gespannt zu gucken, wie tief wir tatsächlich reinkommen dürfen oder können. Aber ja, irgendwie, wir sind, glaube ich, nicht Teil von denen, die ganz oben sind, und einfach da ein bisschen auch einen Eindruck zu bekommen, um die gesamte Struktur oder die hierarchische Struktur in der Kulturbranche ein bisschen besser greifen zu können, vielleicht, und verstehen zu können und, wer weiß, vielleicht auch mitgestalten zu können.
Ja, also ich freue mich auch auf jeden Fall sehr auf die einzelnen Biografien der Frauen und einfach, wie der Weg war und auch vielleicht was für, da wurde jetzt auch schon alles gesagt, aber was für Tipps vielleicht gibt, die ich für mich persönlich auch mitnehmen kann. Und ich finde es auch echt cool, dass wir im Rahmen unseres Studiums hier so ein Projekt machen können, wo wir halt, wir hatten ja eben auch über das Thema Vorbilder gesprochen, wo wir einfach Vorbilder erstens für uns selber vielleicht irgendwie kriegen können, weil wir mit den Frauen sprechen, aber auch vielleicht schaffen können, dass es vielleicht auch, wenn wir ganz, ganz viele ZuhörerInnen hier haben, dass einfach auch Mitstudierende, weibliche Mitstudierende vielleicht Vorbilder kriegen und genau, da einfach so ein Rat irgendwie bekommen oder irgendwie einfach Input. Genau, und somit kommen wir auch schon zum Ende unseres Podcasts, und ich möchte mich auch erstmal bei euch allen ganz herzlich bedanken. Ich fand das wirklich ein sehr schönes Gespräch. Ja. Und genau, und ich hoffe auch natürlich, dass wir jetzt unsere ZuhörerInnen irgendwie neugierig machen konnten auf die Gespräche, die wir jetzt mit den Frauen in Führungspositionen im Kulturmanagement haben werden, und genau, auch wie vielleicht Gleichberechtigung im Kulturbereich aussehen kann. Vielen Dank fürs Zuhören, und wir sehen uns dann, oder wir hören uns dann in der nächsten Folge von Chefinnensache. Outro-Musik!